Du hast eine Autopanne.
Wir machen dich vor Ort wieder flott.
Oh, die Panne ist was Gröberes?
Wenn gar nichts mehr geht, machen wir die Abschleppung. Die ÖAMTC Nothilfe 120. Tag und Nacht im Einsatz mit modernster Technik. Nur für Mitglieder. Ein gutes Gefühl beim Club zu sein. ÖAMTC, die gelben Engel.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Mittwoch wird der rechte Aktivist und Podcaster Charlie Kirk bei einer Veranstaltung in Utah erschossen. Trump macht für den Mord die sogenannte radikale Linke verantwortlich. Wie wird Trump und seine MAGA-Bewegung auf den Anschlag reagieren? Wer war Charlie Kirk? Und was macht das Ganze mit den Vereinigten Staaten? Darüber sprechen wir heute. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard. Der rechte Influencer und Podcaster Charlie Kirk, der ist bei einer Veranstaltung in Utah auf offener Bühne erschossen worden. Gib uns doch zu Beginn bitte einen Überblick, was ist da genau passiert?
Ja, Charlie Kirk hat gerade eine neue, so eine Tour von Begegnungen, Vorträgen an amerikanischen Universitäten begonnen, wo er auch mit Menschen, jungen Leuten zusammentreffen wollte, die ihn einerseits unterstützen, aber auch sehr gerne hat er auf offener Bühne mit Kritikern, mit Gegnern, mit Leuten, denen er Wokeness vorwirft, sich konfrontiert und diskutiert. Und eine dieser ersten Veranstaltungen dieser begonnenen Tour war in Utah. Und gerade als eine Frage aufgekommen war zum Frage von Schusswaffen und Einsatz, irgendjemand hat ihm in den Hals geschossen. Ein Video, das ist viral gegangen, wo man das Blut herausspritzen sieht, auf ganz furchtbare Weise, von seriösen Medien natürlich nicht gebracht wird.
Wir haben es natürlich auch nicht gebracht.
Wir im Standard hat es auch nicht gebracht, aber auf Social Media ging es herum. Er wurde ganz schnell ins Krankenhaus gebracht und ist dann offenbar schon sehr, sehr schnell an seinen Verletzungen gestorben. Es wurde zuerst gemeldet, dass der mutmaßliche Attentäter gefasst wurde. Hat sich aber als Falschmeldung herausgestellt. Zwei Männer wurden kurz festgenommen und verhört, aber beide wieder in kurzer Zeit wieder freigelassen. Und derzeit wird intensiv nach dem Attentäter gesucht. Derzeit bisher noch ohne Erfolg.
Weiß man denn grundsätzlich, wer der Attentäter ist?
Nein, man weiß überhaupt nichts über den möglichen Attentäter. Er ist völlig unbekannt. Im Moment gibt es auch kein Bild oder irgendetwas, wo man sich festhalten kann. Es werden derzeit Unmengen von Videos, die irgendwo im ganzen Umfeld gemacht wurden, werden jetzt durchsucht, um zu schauen, ob man irgendwie auf eine Spur kommen kann. Aber derzeit ist der Mann, man geht davon aus, es war ein Mann, verschwunden.
Wir haben es zu Beginn ganz kurz angesprochen an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Standard hat diese fürchterlichen Videos natürlich nicht verbreitet. Auf Social Media sind sie zu sehen. Ich würde empfehlen, davon abzusehen, diese Videos ungefragt irgendjemandem zu schicken. Sie wissen nie, wie diese Person auf solche furchtbaren Szenen reagiert. Es ist auch keine Mutprobe, sich solche Videos anzuschauen. Das braucht tatsächlich niemand. Nur eine Randbemerkung von mir an dieser Stelle. Erik, gehen wir ins Thema rein. Wer war denn überhaupt Charlie Kirk genau?
Charlie Kirk war so ein junger Popstar der MAGA-Bewegung. Vielleicht in Europa nicht so bekannt, aber in den USA, vor allem unter jungen Menschen, doch eine ganz wichtige Figur. Einer, der schon ganz früh diese rechtspopulistische Gedankengut unter jungen Menschen verbreitet hat. Mit 18 Jahren hat er die Universität verlassen, weil er gefunden hat, dort ist er von lauten linken, woken Menschen umgeben, von denen er nichts lernen kann, hat seine eigene Bewegung begründet, die Turning Point USA, und hat dann eigentlich auch sehr schnell Donald Trump als eine Figur entdeckt, den er unterstützen kann und mit dem er möglicherweise auch groß werden kann. 2016 schon, zu einem Zeitpunkt, wo Trump in der Republikanischen Partei noch nicht so anerkannt war, wurde er bereits einer seiner feurigen Unterstützer. Er war auch mit seinen Trump-Söhnen dann über die Jahre befreundet und er war so eine wirkliche zentrale Figur innerhalb dieser Bewegung, innerhalb der MAGA-Bewegung, war auch sehr geschätzt und gemocht von vielen. Er hat auch ein starkes Charisma und gleichzeitig eine unglaublich nicht nur konservative, sondern erzreaktionäre und rechte, vielleicht sogar rechtsextreme Botschaften, die er hier unter jungen Menschen verbreitet hat, über soziale Medien, als Influencer, über seine Podcast und auch in Reden und öffentlichen Auftreten.
Wie wichtig war er grundsätzlich für die MAGA-Bewegung? Du hast gesagt, er war beliebt, er ist schon sehr lange dabei. Wie einflussreich war er da tatsächlich? Kann man das irgendwie beziffern?
Ich glaube, dass er schon sehr wesentlich war, möglicherweise auch wichtig für den Wahlsieg von Donald Trump bei der letzten Wahl, wo ja die Zahl der jungen Wählerinnen und Wähler, die ja mehrheitlich immer demokratisch wählen, in diesem Fall so mit einem überraschend großen Anteil auch für Trump gestimmt haben. Und da könnte Kirk sehr wohl einen Einfluss gehabt haben und da möglicherweise genügend Stimmen Trump gebracht haben, um ihm den Weg zum Weißen Haus zu ebnen. Er war nicht unumstritten selbst im rechten konservativen Lager. Er war ein christlicher Fundamentalist, völlig überzeugt von einem sehr erzkonservativen Weltbild, hat erklärt, Frauen gehören nach Hause und gehören nicht in die Arbeitswelt. Er war rassistisch, er war auch polemisch und oft auch hetzerisch in seiner Sprache, aber gleichzeitig hat er auch eine positive Ausstrahlung gehabt. Und ich glaube nicht, dass er wirklich die Politik von Trump entweder in der ersten Amtszeit oder in seiner zweiten beeinflusst hat, anders als andere Influencer, die versucht haben, wirklich gewisse Personen hereinzubringen oder herauszuwerfen. Aber er war ein ganz wesentlicher Propagandist dieser MAGA-Ideologie unter jungen Menschen.
Weil du gerade schon mehrfach die jungen Menschen angesprochen hast, er hat ja auch eine eigene Jugendbewegung gegründet, die heißt Turning Point USA. Was kann man über die sagen?
Er war 18 Jahre alt, hat die Uni gerade verlassen. Er hat einen reichen Unterstützer gefunden, mit dem er das gemeinsam aufgebaut hat. Am Anfang hat man darüber gelacht, was macht dieser Bursch da, was bildet er sich ein. Aber innerhalb relativ kurzer Zeit hat man gesehen, dieser Mann hat die Fähigkeit, junge Menschen anzusprechen, mit der Nutzung auch der Social-Media-Technologien. Und das ist zunehmend auch gewachsen, ist wichtiger geworden, hat sehr, sehr viele Mitarbeiter inzwischen und ist wirklich ein Teil dieser Institutionen, die im rechten Lager der USA in den letzten Jahren doch sehr groß geworden sind und diese rechte Politik, sowohl Trump ins Weiße Haus, aber auch sehr konservative Abgeordnete, auch auf der Bundesstaatsebene, Leuten zu Wahlsiegen zu verhelfen.
Das ist ja etwas, das man in der Amtszeit von Donald Trump in dieser zweiten Jahr vielleicht noch mehr merkst als in der ersten, dieser Einfluss von eher im Vorfeld unbekannteren Persönlichkeiten, die sich eben als Influencer, als Grassroots-Aktivistin und Aktivist betätigen. Da gibt es ja einen zweiten Namen, eine sehr populäre Frau, Laura Loomer heißt sie, glaube ich. Ist das quasi so die Basisverstärkung von Donald Trump, die für seine MAGA-Crowd quasi eine Art Koordinierungsaufgabe vielleicht auch hat?
Die sind in den 4 Jahren, wo er im politischen Exil war, wo Joe Biden im Weißen Haus saß, sind ihm zugewachsen. Es ging auch immer darum, wer hat damals seine Botschaft, die Wahl von 2020 wurde mir gestohlen, wer unterstützt das, wer propagiert das? Und da war sowohl Laura Loomer als auch Charlie Kirk ganz wesentlich dabei, die bis zuletzt immer ständig mit aller Kraft behauptet haben, die Wahl von 2020 war geschoben und Biden ist kein legitimer Präsident. Und allein dadurch haben die sich auch eine Loyalität gezeigt und sich damit die Unterstützung, ihren Einfluss auch auf Trump erworben und verdient.
Erik, wechseln wir vielleicht auf eine andere Ebene dieses Themas, nämlich zur politischen Gewalt in den USA generell. Wie tief ist die deiner Einschätzung nach tatsächlich in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten verankert? Wir haben jetzt Charlie Kirk, wir hatten Donald Trump, der angeschossen worden ist bei einer Rede. Wir hatten in Minnesota mehrere demokratische Abgeordnete vor Ort, die Opfer von Schussattentaten geworden sind. Eine Person ist sogar gestorben. Der Ehemann von Nancy Pelosi ist mit einem Hammer, glaube ich, in seiner eigenen Wohnung attackiert worden. Und historische Beispiele wie Martin Luther King oder die Kennedys jetzt mal überhaupt gar nicht angesprochen an dieser Stelle. Wie groß ist denn das Problem?
Also die ganz große Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner lehnen politische Gewalt ab. Das ist nicht ein weit verbreitetes Phänomen. Aber es gibt am Rande, an den Extremen, gibt es sehr wohl viele Menschen, zu viele Menschen, die auch bereit sind, zu Gewalt zu greifen, wenn es um ihre politischen Ziele geht. Das hat eine lange Tradition. wie du auch schon beschrieben hast. Es geht zurück auch ins 19. Jahrhundert. Schon Abraham Lincoln wurde auch schon erschossen.
Das ist das wirklich historische Beispiel.
Aber
ja.
Es hat im 20. Jahrhundert ungefähr ist es auf einem ähnlichen Niveau geblieben. Damals in den 1960er Jahren gab es einige ganz große politische Attentate. Zwei Kennedys, Martin Luther King. Aber in den letzten Jahren sind zwei Dinge dazugekommen. Erstens, die politische Atmosphäre hat sich noch weiter polarisiert. Das heißt, immer mehr Amerikaner sehen im politischen Gegner auch einen Feind und möglicherweise einen Feind, den es nicht nur darum geht, ihn an der Wahlurne zu besiegen, vor allem wenn dann der Gedanke kommt, die Wahlen werden ohnehin geschoben, sondern möglicherweise mit Mitteln der Gewalt zu eliminieren. Und dazu kommt die ganz weite Verbreitung von Schusswaffen. Das heißt, es ist ganz einfach für jeden, der es möchte, zu einem Gewehr, zu einer Pistole, zu einem Sturmgewehr zu gelangen. Und das Dritte ist, es fehlt auch in den USA oft an einer ausreichenden Versorgung für psychisch kranke Menschen. Viele der verschiedenen politischen Attentate oder Attentate auf Politikerinnen und Politiker der letzten Jahre fanden in einer Art von Grauzone zwischen politischem Extremismus und psychischer Labilität oder sogar Krankheit statt. In diesem Fall wissen wir nicht, wer der Täter war, was ihn getrieben hat. Aber die Zahl der Menschen, die bereit sind, für irgendeinen Gedanken, für irgendeine Angst, eine Verschwörungstheorie zu einer Waffe zu greifen, die ist da. Sie ist nicht riesig, aber sie ist groß genug und es reicht eine einzige Person, um so ein Attentat zu begehen.
Da gab es ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder Zwischenfälle. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, gab es nicht jemanden, der sich von mehreren Verschwörungstheorien soweit aufhetzen hat lassen, dass er, glaube ich, in einem Pizzaladen oder in einer Bäckerei oder irgendetwas Ähnlichem zum Schießen angefangen hat. Also ist das ein, auch mit diesen Online-Verschwörungen vielleicht auch ein neueres Problem, das das Ganze noch einmal verstärkt?
Absolut. Die sozialen Medien mit ihren Verschwörungstheorien oder der Verbreitung der Verschwörungstheorien tragen dann noch dazu bei. Das ging eigentlich von dieser ganzen QAnon-Ideologie aus, die diese Idee hatte, dass die Demokraten einen großen verbrecherischen Ring aufgebaut haben, wo sie Kinder rauben, glaube ich, das Blut absaugen, um sich selbst zu verjüngen und sie dabei umbringen. Und dann kam irgendwann die Nachricht auf, das Ganze findet unter Beteiligung von Hillary Clinton, die damals Präsidentschaftskandidatin war, findet das auch in einer Pizzeria in Washington statt. Und tatsächlich hat einer gedacht, ich muss jetzt hin und muss diese Kinder befreien und ist dort mit einer Schusswaffe hin und hat begonnen zu schießen. Also das war natürlich das extremste Beispiel, wo völlig absurde Verschwörungstheorien, die aber von manchen Leuten sehr ernst genommen werden, dann zu realen Verbrechen führen.
Besonders makaber an der jetzigen Sache ist ja auch, dass Charlie Kirk 2023 gesagt hat, ich zitiere, ein paar Todesfälle durch Schusswaffen jedes Jahr sind es wert, damit wir den zweiten Verfassungszusatz haben, um unsere anderen gottgegebenen Rechte zu schützen. Wie blickt man jetzt nach diesem fürchterlichen Attentat auf dieses Zitat?
Naja, für die einen, die Kirks Ideologie ablehnen und Trump und allem der ganzen rechten Lager kritisch gegenüberstehen und auch die nach einer strengeren Kontrolle von Schusswaffen rufen, ist dieses Zitat letztlich ein Beweis dafür, wie verfehlt diese Second Amendment, könnte man sagen, Ideologie ist. Der zweite Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung ist der, der das Recht auf das Tragen von Schusswaffen verbrieft oder zumindest in den Augen von vielen Verfassungsexperten das tut. Also die zitieren das, um zu zeigen, schaut her, dorthin führt das, wenn ihr glaubt, jeder muss das Recht haben, mit einer Waffe herumzulaufen. Für die Rechten aber ist der Hinweis auf dieses Zitat schon der Beweis, dass die Linken moralisch völlig verkommen sind, weil sie sagen dann, na schaut, er sagt, der Kirk ist ja selbst schuld, dass er ermordet wurde. Er macht eine Opfer-Täter-Opfer-Umkehr, schiebt dem Opfer die Schuld zu, dass ihn jemand getötet hat. Also allein die Nutzung dieses Zitates wieder ist ein Symptom für die massive Spaltung in den USA.
Wie hat denn der US-Präsident Donald Trump auf dieses Attentat reagiert? Wechseln wir vielleicht auf die derzeit politische Ebene.
Ja, er hat genauso reagiert, wie man es erwarten würde. Er hat natürlich es verurteilt, wie es auch Demokraten gemacht haben, hat aber sofort linken Gewalttätern die Schuld zugeschoben und hat damit gleich ein bisschen das politische Klima weiter angeheizt. Und das ist das, worauf jetzt manche setzen oder viele es befürchten, dass Trump dieses schreckliche Verbrechen auch dazu nutzen wird, um seine Hetze gegen politische Gegner, wo er ja alle in einen Topf wirft, das sind alle Demokraten, alle Linken, die meisten Medien, die er alle als eine Art von linksextremen Kommunisten und Gewalttäter beschreibt, dass er dieses Attentat jetzt ihn in diesem Glauben noch verstärken wird und möglicherweise er daraus auch Konsequenzen ziehen wird.
Donald Trump hat in seiner Reaktion ja auch davon gesprochen, dass eine radikale Linke hinter diesem Attentat stecken würde. Noch einmal, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt, das ist früher Nachmittag, am Donnerstag absolut nicht, wer hinter diesem Attentat steckt. Das kann sich, wenn Sie diese Folge hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon geändert haben, muss man auch dazu sagen. Aber vielleicht anders gefragt, in diesem Zusammenhang, gibt es denn ein Problem mit Linksextremen in den USA?
Es gibt natürlich Linksextreme in den USA. Es gibt auch Linksextreme, die auch zur Gewalt bereit sind. Aber was es nicht gibt, soweit ich weiß, ist eine organisierte linksextreme Bewegung, die gewalttätig ist. Es gibt, anders als in, sagen wir, in den 1960er oder 70er Jahren mit dem Black Panther und dann den Weatherman, wo es wirklich auch linksextreme Terrororganisationen gab, ist davon heute nichts bekannt. Es gibt eine sogenannte Antifa-Bewegung, so ein bisschen wie der schwarze Block, die, sagen wir, bei Demonstrationen auch gewalttätig werden. Aber sonst sind die meisten Fälle linker oder auch links protestierender Gewalt sind Einzelfälle, sind spontan, sind nicht organisiert. Trump hingegen, das behauptet er immer wieder und hat er jetzt offen in seiner ersten Reaktion auch schon wieder bestärkt, sieht sehr wohl hier eine linksextreme Verschwörung dahinter. Und genau dieses Bild ist das, was durch dieses Attentat auch zu politischen Konsequenzen führen könnte.
Also wenn wir linksextreme organisierte Gruppen hier in Europa ansprechen, dann denken wir wahrscheinlich sofort auch an die RAF beispielsweise, historisch gesehen. So etwas gibt es in den USA organisiert nicht, sagst du, oder?
Nein.
Zumindest
nicht
bekannt.
Nicht, es ist nichts in dieser Hinsicht bekannt. Während das auf der rechten Seite gibt es ja wohl so Militias, die tatsächlich organisiert sind, wobei die politischen Attentate, von denen die Rede war, waren auch nicht in allen, aber in den meisten Fällen eher dürften das Einzelgänger gewesen sein, die sich, wie das jetzt auch auf der islamistischen Ebene ist, über das Internet radikalisiert haben.
Trump selbst nutzt ja immer wieder extreme Sprache, um gegen seine politischen Gegner vorzugehen. Verräter oder auch Schlimmeres werden die da genannt. Jetzt in seinem aktuellen Posting spricht er aber davon, dass quasi diese radikale Sprache zu solchen Taten führen würde. Ich meine, nimmt er sich da selbst an die Nase oder wahrscheinlich eher nicht?
Nein, das tut er nicht. Nein, die Sprache, das wirft er nur seinen Gegnern vor, während er selbst diese Sprache ja völlig ungehemmt nutzt und auch die erste Reaktion ja bereits auch wiederum, ohne zu wissen, wer der Täter ist, er ja es schon sofort seinen Gegnern, wo er wirklich jeden dazu zählt, der ihn nicht hörig ist, mit einschließt. Also er selbst betreibt genau diese verbale Hetze, die zur Atmosphäre beiträgt, wo politische Gewalt eher wachsen kann, als in einem Land, wo, sagen wir, Menschen miteinander grundsätzlich ziviler umgehen.
Du hast vorher schon in einer Antwort angedeutet, dass Trump möglicherweise dieses Attentat auch dafür nützen könnte, um gegen seine politischen Gegner noch härter vorzugehen. Jetzt wissen wir, dass Donald Trump bereits die Nationalgarde in unliebsamen demokratischen Städten aufmarschieren lassen, teilweise auch bewaffnet. Was könnte da jetzt in weiterer Folge kommen?
Ja, wir sind jetzt im Bereich der Spekulation. Wir wissen es nicht. Aber Trump hat in den vergangenen Monaten zunehmend die militärische Macht, die ihm unterstellt, dazu eingesetzt, um in den Städten, die demokratisch regiert werden, nicht unbedingt in denen, wo die Kriminalitätsrate am höchsten ist, Soldaten auf die Straße zu schicken und dort seine Macht zu zeigen. Gleichzeitig verfolgt er politische Gegner mit den juristischen oder auch mit verwaltungstechnischen Mitteln. Er drängt sie, er erpresst sie und zwingt sie hier auch zum Nachgeben. Er verwendet alle Mittel eines autoritären Staates, um hier seine Macht auszubauen, um Gegner zum Schweigen zu bringen. Jetzt wissen wir nicht, aber wenn er jetzt darin, in diesem Attentat, in diesem Mord, ein Beispiel sieht, dass diese Gegner, die er ohnehin alle als Todfeinde von sich selbst und auch von den Vereinigten Staaten sieht, wenn er sagt, naja, die greifen jetzt zu den Waffen, jetzt müssen wir dagegen etwas tun, dann ist es zumindest vorstellbar, dass er in diese Militarisierung der politischen Strategie, dass er die fortsetzt und hier möglicherweise auf eine Weise die umsetzt, die dann nicht nur zur Repression, sondern wirklich zur Gewalt gegen alle möglichen Formen seiner politischen Gegner führen könnte. Wie das genau ausschauen könnte, wissen wir nicht. Es ist auch möglich, dass er selbst davor zurückschreckt oder er auch davon abgehalten wird. Aber ich glaube, seiner Persönlichkeit ist so etwas sehr wohl zuzutrauen. Ich glaube nicht, dass er von seinem Naturell und von seinem Weltbild irgendwelche Grenzen kennt, um seine Macht gegenüber der amerikanischen Gesellschaft umzusetzen und durchzusetzen.
Du hast es bereits schon gesagt, wir sind hier im Bereich der Spekulationen, im Bereich des Möglichen. Aber glaubst du, dass in so einem Fall, wenn Trump tatsächlich vielleicht auch mit militärischen Mitteln versucht, Gegner einzuschüchtern bzw. auch gewaltsam zu attackieren, dass die US Army da tatsächlich mitmacht? Ich meine, das ist ein ziemlich stolzer Verein, der mit einer langen Historie, der sehr stolz darauf ist, diese 50 Bundesstaaten zu verteidigen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass die gegen die eigene Bevölkerung losgehen.
Ja, das wissen wir auch nicht ganz genau, aber es sind zwei Sachen zu beobachten. Also meine erste Reaktion wäre gewesen, nein, das kann man sich nicht vorstellen. Es sind zwei Sachen. Erstens, er tauscht oder sein Verteidigungsminister Peter Hegseth, da tauscht jetzt eigentlich auch die Führung aus und setzt Leute ein, die dann keinen Widerstand leisten würden. Und Soldaten sind grundsätzlich dazu angehalten, Befehle zu befolgen. Und das Zweite ist, man hat auch den Eindruck, dass Trump mit ICE, mit seiner Grenzschutzbehörde, Grenzschutzpolizei, die ja eigentlich nicht den Zweck hat, aber die gegen das Thema Einwanderung und gegen illegale Einwanderer sehr wohl das Recht hat, vorzugehen, die wird massiv ausgebaut. Das Budget, das gerade verabschiedet wurde, das sogenannte Big Beautiful Bill, kürzt überall, aber ICE kriegt einen gewaltigen Aufstockung der Mittel. Dort werden Leute jetzt auch rekrutiert, die müssen ja neue Leute gefunden werden, die höchstwahrscheinlich kein Problem auch mit Gewalt haben. Da könnte eine ganz andere Kultur dort entstehen. Und das ist eines der Szenarien, die manche befürchten, dass hier zu einer Art Privatarmee wird, die im Namen der, wir suchen nach illegalen Einwanderern, aber gehen auch gegen die vor, die die unterstützen oder verstecken oder uns daran hindern, dass wir sie festnehmen und deportieren können, dass die dazu genutzt wird, um hier mit echter physischer Gewalt die Demokratie und den Rechtsstaat in den USA auszuhebeln.
Erik, du hast vor ein paar Monaten bei uns im Podcast gesagt, dass ein Bürgerkrieg in den USA, und ich weiß, das ist kein Wort, das man leicht verwendet, durchaus ein Szenario ist, das im Bereich des Möglichen ist, um das mal ganz abgeschwächt zu sagen. Jetzt nach diesem Attentat, war das ein Kipppunkt, ein Turning Point? Hast du da deine Meinung irgendwie geändert?
Ob es ein Kipppunkt ist, das kann ich dir noch nicht sagen. Aber wenn man jetzt auch die Reaktionen von Beobachtern ansieht, dann sagen einige, Moment einmal, wir sind diesem Szenario eines Bürgerkrieges jetzt einen kleinen Schritt näher gekommen. Newt Gingrich, eines der geistigen Väter dieser ganzen rechtspopulistischen Bewegung, sagt, die USA sind mitten in einem kulturellen Bürgerkrieg. Und andere sagen, jetzt wenn dieser geistige, kulturelle, politische Bürgerkrieg, wo die Regeln der Demokratie auch nicht mehr wirklich respektiert werden und der politische Mitbewerber als Todfeind betrachtet wird, wenn da jetzt zunehmend da es zu Gewalt kommt auf beiden Seiten, dann ist das der Weg in den Bürgerkrieg, wo tatsächlich größere gewalttätige Gruppen aufeinandertreffen, nicht mehr so weit weg. Der amerikanische Bürgerkrieg vom 19. Jahrhundert war natürlich ein anderes Phänomen. Dort waren es Bundesstaaten, die mit ihren Armeen gegeneinander gekämpft haben. Das ist derzeit in den USA nicht zu sehen, auch weil es nicht verschiedene Armeen gibt. Aber wir könnten um deutlich mehr Gewalt und sogar auch organisierte Gewalt in den kommenden Monaten oder Jahren sehen, wenn sich diese Entwicklung, die jetzt sich seit dem Amtsantritt von Donald Trump abzeichnet, und durch dieses furchtbare Attentat noch weiter an Feuer gefangen hat, wenn das sich vertieft und ausbreitet.
Erik Freiwart, vielen Dank für deine Zeit heute und für diese durchaus, ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll, aber für diese durchaus düsteren Aussichten.
Sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at.
Ich bin Daniel Rentschitzecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Du hast eine Au-Au-Au-Autopanne.
Wir machen dich vor Ort wieder flott.
Oh, die Panne ist was Gröberes?
Wenn gar nichts mehr geht, machen wir die Abschleppung. Die ÖAMTC-Nothilfe 120. Tag und Nacht im Einsatz mit modernster Technik. Nur für Mitglieder. Ein gutes Gefühl beim Club zu sein. ÖAMTC, die gelben Engel.